herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Verkackt, was jetzt? Heute habe ich die Martina Kaufmann bei mir. Hallo Martina.
Hallo Cenziana.
Schön, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich freue mich total darauf, mit dir heute diesen Podcast hier zu drehen. Dankeschön.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. So was habe ich noch nie gemacht. Also Pippi Langstrumpf sagt, dann wird es gut.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwas kommt dabei raus.
Genau, was auch immer.
Ja, Martina, es ist so, dass du echt eine krasse Story hast. Deine Geschichte, die mich auch sprachlos gelassen hat. Wir kennen uns jetzt nicht so lange, aber wir hatten durchaus die Möglichkeit, uns länger auch zu unterhalten und uns näher zu kommen. Genau. Und du hast mir erlaubt, ja, hinter den Kulissen zu gucken. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar für deine Offenheit und gerade heute für deinen Mut, darüber zu reden. Und ganz vorab möchte ich dich bitten, wenn dir irgendeine Frage zu nahe geht oder wie auch immer, kannst du jederzeit sagen, okay, das möchte ich jetzt nicht.
Ja, das werde ich.
Genau, okay. Es soll sich gut für dich anfühlen und ja, das ist für mich manchmal halt nicht einsehbar, wie weit ich da mit den Fragen umgehen kann. Genau, ja, magst du uns erzählen, wer du bist?
Wer bin ich? Das ist eine gute Frage und da bin ich immer auf der Suche nach. Weil, also Daten, Martina Kaufmann, ich bin 51 Jahre alt, lebe in Trennung und ich lebe in Koblenz mit meinen beiden fast erwachsenen Söhnen in einer Wohnung zusammen und bin auf dem Weg in die Selbstständigkeit als freiberufliche Künstlerin und erstelle Print-on-Demand-Produkte für verschiedene Plattformen.
Ja, außer das machst du aber auch noch was anderes, was ganz Besonderes. Was denn? Die Lebensblumen.
Ja, freiberufliche Künstlerin, das zählte für mich zu. Ja, ich male Lebensblumen und Mandala-Bilder. Und einfach die Lebensblume für Leben pur, was aus meiner Geschichte herauskam. Und Blume ist für mich ja Wachstum, Schönheit, Schönheit am Leben, Lebensblume, das gehört für mich alles zusammen und das ist so ein wichtiges Symbol für mich geworden. Und farbig, bunt, fröhlich und andererseits durchs Malen zur Meditation zu kommen, in mich versinken, über mich nachdenken oder einfach mal nichts denken, das ist dieses Lebensblumen-Mandala-Motiv und das inspiriert mich und macht mir unendlich Spaß und ja, und es verbreitet eine wahnsinnig tolle Stimmung im Raum.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe genau darüber sind wir ja auch ins Gespräch gekommen, weil ich noch nie von der Lebensblume etwas gehört habe und ich habe dich gefragt, warum genau dieses Symbol und ja, erzähl mal deine Geschichte.
Meine Geschichte fängt als Säugling sozusagen an. Ich hatte einen Geburtsfehler und der damals vor 51 Jahren noch nicht so bekannt war. Und da ist einiges schiefgelaufen. Ich bin erst mit einem halben Jahr dann das erste Mal operiert worden und bin dem Tod da das erste Mal von der Schippe gesprungen. Und mein Leben bestand dann darin, durch viele Operationen immer wieder repariert zu werden und aber ja so heftig, dass ich häufig nah am Tod stand, aber ich habe es immer wieder geschafft, ohne dass ich ein Pflegefall wurde, wieder auf die Beine zu kommen. Und die letzte Operation, die krasseste war, da waren meine Kinder 3 und 5 Jahre alt, ich war 3 Monate in der Uniklinik in München und mein Magen und Speiseröhre haben mal wieder verrückt gespielt. Und ja, hatte eine Mega-Infektion, aber die Ärzte haben gesagt, sie überlebt das nicht. Ich wollte aber unbedingt das überleben, weil ich konnte meine Kinder ja nicht alleine lassen. Das geht gar nicht, ja. Und die haben auch gesagt, ja, wenn sie das überlebt, geht sie als Pflegefall raus. Nein. Als Pflegefall kann man sich ganz schlecht um Kinder kümmern. Ja.
keine Option.
Nein. Und ich bin auf zwei Beinen aus dieser Klinik raus.
Wahnsinn.
Und habe es tatsächlich geschafft. Und ja, das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich damals. Und ich habe gesagt, ich werde so mein Leben nicht mehr weiterleben können. Also es war ein Wechsel zwischen Gesundheit, also nein, krank sein und wieder gesund werden. Und kaum war ich gesund, bin ich wieder krank geworden. Und habe mir dann aber überlegt, warum werde ich denn immer krank? Weil ich galt ja jedes Mal als geheilt. Ja, also irgendwas lief in meinem Untergrund, in meinem Unterbewusstsein ab, was nicht stimmig war. Und ich habe gesagt, so möchte ich nicht mehr leben. Ich kann ja auch nicht mehr ständig operiert werden. Mhm. Und ich möchte für meine Kinder da sein, ja, und für meine Familie.
Genau. Wie viele Operationen hast du hinter dich?
Hinter
dich?
Hinter mir.
Da kommt es ja wieder hoch. Ja.
Also, das fing in der Uniklinik Mainz an und da sind zwischendurch wohl irgendwelche Unterlagen verbrannt. Meine Eltern sprachen von 10 Operationen bis zum Alter, bis ich ins Gymnasium kam, ja, und danach hatte ich noch mal 2 oder 3 oder, ja, also es war einfach verrückt, ja, ich war immer so schwer krank, dass ich mehrere Wochen dann ausgepowert war.
Wie ist es denn möglich, ein Leben zu gestalten, wenn du sagst, also durchschnittlich, sage ich jetzt mal, vielleicht alle 2 Jahre wurdest du operiert?
Also es war bis zur Grundschule war ich gefühlt nur im Krankenhaus. Mhm. Ja, und vor 51 Jahren oder ja, vor 45 Jahren war das nicht sehr lustig. Ja.
Nee.
Da wurde man als Kind in solche hohen Gitterbetten eingesperrt. Besuchszeit war 2 Stunden am Tag. Die Eltern konnten kaum da sein. Die Ärzte haben mit mir gemacht, was sie mussten, sage ich jetzt mal. Ja. Es war eine gruselige Zeit. Ich kann mich da auch kaum noch dran erinnern. Ich bin dann auch 1 Jahr später eingeschult worden, weil alles noch nicht funktioniert. Ich war überhaupt nicht in der Lage, in die Schule zu gehen. Dann bin ich eingeschult worden und hatte einen Faden durch die Nase bis in den Magen, der im Bauch wieder rauskam. Also das musste ich dann 1 Jahr, so bin ich. Das war einfach verrückt. Und hatte dann 4 Jahre Grundschulzeit, bin ins Gymnasium und bin dann erst wieder krank geworden, als ich in die Ausbildung gegangen bin. Und da fing das Dilemma dann wieder an. Aber dennoch habe ich mein Leben weitergelebt. Ja? Ich habe Gymnasium gemacht, ich habe eine tolle Grundschullehrerin, die mich dann, die hat auch gesagt, das Kind muss aufs Gymnasium. Und hat mich da gefördert. Auch das Abitur relativ gut gemacht, aber ich hatte immer so dieses Damoklesschwert über mir, du wirst wieder krank. Ja, das ließ ich mir einreden, das habe ich mir nachher selber eingeredet. Und ja, das war, irgendwie war mein ganzes Leben von Krankheit bestimmt.
Ja. Würdest du sagen, dass du ständig in Angst gelebt hast?
Ja. Ja, ich habe in Angst gelebt, einfach weil ich als Kind nur Krankheit erlebt habe, ja.
Was macht das mit einem aus?
Man verdrängt ganz viel. Man wird hart. Hm. Ja, also ich bin hart geworden.
Hm.
Ich habe gelernt, Schmerzen auszuhalten. Ich habe es nie richtig gelernt, Nähe zuzulassen.
Hm.
Ja, das lerne ich jetzt seit 3, 4, 5 Jahren, ja. Also das ist schon heftig. Aber ich habe immer gewusst im Hintergrund, da ist mehr. Ja, da ist einfach mehr als Krankheit und Leid und Negativität. Und ich war immer auf der Suche nach diesem Schönen, nach der schönen Seite des Lebens. Ja.
Wodurch bedingt? Weil wenn du alles erzählst, hört sich das ja alles sehr negativ an. Gerade wenn Kinder im frühen Alter sowas erleben, wo hast du dein Vorbild oder deine positive Hoffnung entzogen? War das in der Familie? War das jemand, wo du sagst, das war ein Vorbild für mich?
Hatte ich ein Vorbild? Gute Frage. Hatte ich ein Vorbild? Nee, ich habe ganz früh, also dadurch, dass ich ja schon mit 6 Monaten einfach todsterbenskrank war, habe ich, wie soll ich das sagen, überleben gelernt. Ich alleine, also ich bin ein ganz schlechter Teamplayer, ja, weil ich so ein, ich bin zum Einzelkämpfer geworden und eine Art Resilienz entwickelt.
Ja.
Ja. Hatte ich Vorbilder? Ja, ich habe immer Vorbilder gesucht, aber ich habe mich immer anders gefühlt auch. Ja.
Ich meine, es ist jetzt gar nicht wirklich eine reelle Person. Mhm. Gab es irgendwie aus Zeichentrickfilmen oder aus Filmen oder sowas, konntest du da irgendwie deine Welt für dich bauen?
Ja, ich habe mich in Welten geflüchtet. Mhm. Ich habe Bücher verschlungen.
Ja.
Ja, ich habe nur in Büchern gelebt. Oder ich habe gemalt. Damals schon. Ja, ich habe immer die ganzen Kinderbücher, die es damals gab, ja, hauptsächlich Enid Blyton, ne? Wo dann Kinder stark sind und mindestens die Welt retten, ja.
Ja, siehst du, genau.
Genau, so eher solche Vorbilder dann,
ja,
ne? Und
ja.
Hab dann, ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil die Außenwelt, die war ja alles andere als rosig, ne? Und sehr schmerzhaft.
Ja. Mhm.
Und das waren die Sachen, wo ich dann, ja, mich geflüchtet habe, ja. Und das merke ich ja auch heute immer noch mal, wenn es mir schlecht geht, dann schnappe ich mir meine Bücher und dann vergrabe ich mich erstmal noch mal, ne? So.
Schön.
Ja, das tut mir dann gut. Aber ich weiß jetzt auch, dass es eine Flucht da rein war. Und
das ist ein Muster, oder?
Ja, genau. Aber ich merke, ich brauche immer weniger Bücher. Das ist ganz spannend, ja. Weil mein Leben mittlerweile sich ganz anders gestaltet.
Du hast bist bei der Ausbildung stehen geblieben. Was kam danach?
Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin in einer Generation von Kriegseltern groß geworden. Ja, ich bin ja Kriegskind, Kriegsenkel. Da hieß es damals, mach was Sicheres. Von Kunst kannst du nicht leben. Und was willst du denn studieren? Ja, so. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe bei der AOK, Sozialversicherungsfachangestellte mit Schwerpunkt Krankenversicherung gelernt. Allein die Berufsbezeichnung ist schon...
Ja, 3 Sekunden.
Ja. Und das war so gruselig. Also ich bin Weltmeister im nach Zahlen sortieren und nach Buchstaben abheften. Ja? Wunderbar. Es war einfach fürchterlich. Und ich glaube, dass das auch der Grund war, warum ich nach der Zwischenprüfung operiert wurde, nach der Abschlussprüfung operiert wurde. Es war einfach nur, also da habe ich irgendwie so überlegt, du wirst ja krank wegen Stress auch, ja? Gerade so Magen, ne? Ist ja eigentlich so ein Stressorgan, ne?
Ja.
Und habe aber trotzdem gedacht, nee, du kannst jetzt nicht studieren, weil du wirst ja wieder krank. Ja, das war so mein Mantra im Kopf. Du wirst ja wieder krank.
Dein Glaubenssatz.
Ja. Also, und ich habe trotzdem gesagt, ich möchte mein Leben normal leben. Ich möchte meinen Beruf ausüben, ob der mir jetzt gefallen hat oder nicht. Es war zumindest mein erträglicher Beruf. Ja, ich habe im Büro gesessen, weil aufgrund dieser Geschichte bin ich halt auch nicht in der Lage, körperlich schwer zu arbeiten, ne? Weil ich wollte immer... Ja, entweder Malerei oder Medizin studieren oder irgendwas mit Natur. Ich hatte tatsächlich schon überlegt, Försterin oder sowas zu werden, ja. Aber da muss man, glaube ich, Tiere schießen und das mag ich auch nicht.
Das war dann doch nicht das Wahre, okay.
Genau. Aber so dieser Gedanke, in der Natur zu arbeiten und ja, im Wald und ja, das war schon toll, aber hätte ich körperlich einfach nicht machen können.
Würdest du sagen, dein Körper hat dir immer gezeigt, wo es lang geht?
Ja, und ich habe nie auf ihn gehört.
Wie lange hast du gebraucht, um es zu kapieren?
bis meine Kinder da, bis ich da in dieser ganz krassen Situation war, in der ich am seidenen Faden hing, beatmet, ernährt irgendwie. Also ich war nur noch in Maschinen und war aber bei Bewusstsein und habe gesagt... Nee, das hier geht nicht. Wenn du hier wieder lebend rauskommst, und das hatte ich ja auch vor, dann wird dein Leben komplett mal umgekrempelt und dann gehe ich mal in mein Inneres, wo ich mich nie getraut habe, dran zu gehen. Und so diese ganzen Muster, die ich da hatte, Glaubenssätze, die mir von, ja, auch Eltern, ja, Gesellschaft, System, was auch immer, Kirche, ja, ich war komplett da drin gefangen.
Ja.
Ja, und so auch ein Angstleben.
Sorgeleben.
Sorge, genau. Immer so der Blick, meine Vergangenheit war schlecht, war krank, war Leid. Und die Zukunft, da musst du Angst vor haben, weil ja, du bist ja klein, du schaffst das nicht, ja. Also ich hatte, mein Selbstwertgefühl war Minus. Das war nicht Null, das war Minus.
Ja. Womit hast du dann angefangen oder wie hat es sich denn angefühlt? Weil du gesagt, du hast ja schon in unseren Gesprächen darüber geredet, dieser eine Moment. Was war das? Was war, wo du gesagt hast,
ja, stopp. Stopp, es war, ich habe gemerkt, dass ich nur eines in meinem Leben muss und das ist sterben. Und das war in dieser Nacht, da war ich nah dran und habe dieses Strahlen, dieser totale Frieden, den habe ich gefühlt. Ja, das war dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, ja, weiß ich nicht, ob Erleuchtung klingt immer so doof, ja. Aber es war so dieses Aha. Ja, das Leben ist schön und du musst vor nichts Angst haben, vor gar nichts, auch nicht vor dem Tod. Und das ist ja das Einzige, wovor man wirklich Angst haben könnte, sage ich jetzt mal. Ja. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, hier muss ich gravierend was ändern. Und dann habe ich ein Buch gelesen von der Elisabeth Kübler-Ross, sie ist Sterbebegleiterin und die hat gesagt, Menschen, die sterben, bereuen nicht, was sie getan haben. Sie bereuen immer, was sie nicht getan haben. Mhm. Und da gab es bei mir wirklich eine große Liste, was ich noch nicht getan habe. Was hat, nee, das geht hier nicht mehr so weiter. Ne?
Du bist dann, die OP ist gut gelaufen, du bist dann irgendwann auf deine Beine aus dieser Klinik rausgegangen.
Also ich war insgesamt 3 Monate in München, bin noch sehr krank nach Hause gekommen, da war ich erstmal noch Pflegefall.
Ah, okay.
Hab noch ein halbes Jahr gebraucht, hab Morphine bekommen, hab noch einen Drogenentzug hinter mich bringen müssen und habe dann tatsächlich noch lange Zeit gebraucht, um wieder auf die Beine tatsächlich zu kommen, dass ich meine Kinder wieder alleine versorgen konnte. Ne?
Ja.
Genau, da hatte ich Riesenhilfe durch die Omas. Das war einfach gigantisch. Ja. Ja. Ohne die hätte ich es auch niemals geschafft. Und dann war ich erstmal jahrelang war ich Hausfrau, aber es hat mir nicht gereicht. Ja, es hat mir absolut, ich habe mich nachher nur noch gelangweilt und da konnte ich so viele Bilder malen und so viele Bücher lesen, wie ich wollte.
Das war es nicht.
Nein, und wenn dann die Kinder dann auch noch wachsen und größer werden und so, Mama, ich bin dann mal weg, ja, die Mama sitzt dann da, ist eigentlich ein kluger Kopf und denkt, du beschränkst dich dauernd nur selber, ja, weil du könntest ja wieder krank werden. Ja, so war mein Denken. Und da habe ich mich immer an diese Nacht erinnert. Ich sage, nein, was möchtest du noch? Was hast du für Träume? Was hast du für Ziele? Das Leben ist schön, ich liebe die Natur, ja. Und ja, und dann habe ich einfach ist gut. Ich habe angefangen, das Schöne im Leben ganz bewusst wahrzunehmen.
Wie denn?
Wie? Ich bin spazieren gegangen und habe die noch so kleine, ich wusste auf einmal, wie Brennnessel blühen. Ja? Ja?
Ja.
Das, oder dass man die Brennnesselsamen auch essen kann und die sind lecker. Ja? So. Brennnesseln, die ja eigentlich, die brennen ja, ne? Ja. Und die beachtet keiner und jeder macht sie kaputt, ne? Aber ich war so, boah, und ich liebe alte Bäume. Ja, ich liebe es, Bäume zu umarmen und einfach ganz bewusst wahrnehmen, was es da alles gibt oder am Strand. Also mein Mann hat immer gesagt, mein Gott, wir kommen ja gar nicht voran, ja, weil ich muss jeden Stein umdrehen und ob das an der Ostsee die Bernsteinsuche war, wo ich nie einen gefunden habe, ja, oder Muscheln oder, also es war die Natur tatsächlich, die Formen in der Natur wieder und dann sind wir wieder bei Mandalas, Formen, Wiederholungen und habe mich sehr mit Kunst auch beschäftigt, was hat Schönheit mit Mathematik zu tun, solche Dinge. Habe mich auch immer irgendwie beschäftigt und immer weitergebildet und ich habe dann auch eine Arbeit gehabt und der Mann ist Coach. Und da habe ich das erste Mal einen Kurs in Wundern. Ja, damit bin ich in Kontakt gekommen und mit manchen Speakern. Ja. Und die ja wirklich auch diese ganzen Glaubenssätze endlich mal hinterfragen, ja. Im Prinzip ist es ja alles klar, was sie sagen, ja. Aber es muss ins Bewusstsein.
Ja, ja, man verdrängt das ja oft, man will sich ja nicht damit beschäftigen. Ich sage auch immer, die schwierigste Arbeit, die wir in unserem Leben haben, ist mit uns selbst uns auseinanderzusetzen.
Genau.
Und da will keiner so wirklich dran, bevor es schmerzt.
Und das war es bei mir wahrscheinlich auch. Ich hatte viel Zeit, ja, mich damit auseinanderzusetzen. Ich lese super gerne, das kam mir dann auch zugute.
Ja.
Hatte Vorkenntnisse und so dieses Hinterfragen, was passiert in mir. Und das ist nicht immer schön, was du sagst, ja. Da entdeckt man auch Unangenehmes, ja. Und
ja.
Das tut weh, das tut wirklich weh, ja.
Was tut denn genau weh? Loszulassen oder zu erkennen, dass von außen wir getrieben worden sind? Was tut da weh?
Was hat da weh getan? Es hat weh getan. Erstens mal hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, ich habe sehr viel Zeit verschwendet. Ja. Es tut weh zu erkennen, dass man aufgrund dieser Glaubenssätze, die man hat oder die ich hatte, die sogar schon an meine Kinder weitergegeben habe.
Okay.
Das hat sehr weh getan, das zu erkennen. Die spiegeln das sofort, ja. Und wenn man die Glaubenssätze dann erkennt, loslassen tut auch weh. Also ich habe getrauert auch, ja. Es tut auch, also diese, es ist auch nicht einfach, neue Wege zu begehen, ja. Das will ich jetzt auch gar nicht. Das ist anstrengend, ja. Deshalb kann ich auch gut verstehen, dass Menschen das einfach auch nicht möchten, ne? Wenn die sich so arrangieren mit ihrem. Es tut weh, wenn auf einmal Familienfragen so die Beziehung zu den Eltern dann hinterfragt werden. Und es tut auch weh, Menschen hinter sich zu lassen, die einfach auf einem anderen, ja, die sich ihr Leben anders ausrichten.
Ja.
Ja?
Ja.
Und man hat dann keine Gesprächspartner in dem Sinne mehr und stößt auch auf totales Unverständnis. Ja, und ja, das sind so die Dinge von außen. Und innen tut es weh, weil ich Dinge in mir erkannt habe. Ich war auch zum Teil unfair, habe über andere Leute geredet. Ja, das weiß ich heute. Ja, und das bin ich aber nicht. Ich wollte das nicht sein, ja. Und nee, das ist also so dieses Urteilen. Ups, bin ich auch, ne?
Ja. Zwei Sachen. Du hast gesagt, du hast getrauert. Worauf bezogen?
Ja, um das, was ich losgelassen habe. Ja, auch um Menschen. Ja.
Auch um deine Version vorher?
Nein.
Okay.
Nein. Weil das bin ich ja auch. Ja, das bin ich ja auch. Und es war auch die Martina, die ich damals war, hatte auch schöne Erlebnisse. Ja.
Ja.
Ich habe tolle Zeiten erlebt, ja, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit, ne, auch in der Schule oder also das bin ich ja auch. Also das ist, das kann ich nicht rückgängig machen, kann ich nicht verändern und es nützt mir auch nichts, ne, darüber zu trauern. Aber es, trauern ist mehr so, ich glaube, eher nach außen, ne? So, wenn ich gemerkt habe, oh nee, das passt jetzt nicht und, ne? Dass Menschen aus meinem Leben gegangen sind, ja.
Und die zweite Sache, du hast eben gesagt, dass du das nicht sein wolltest, zum Beispiel jetzt über andere zu reden. Würdest du sagen, dass es verankert ist in unseren Wurzeln, in den Glaubenssätzen, die wir in der Erziehung mitbekommen haben und jetzt als Erwachsene, nenne ich jetzt mal Erwachsene, in der Pflicht sind, das zu reflektieren und zu sagen, okay, wer möchte ich denn eigentlich sein?
Das ist für mich, jetzt, wo ich jetzt hier sitze, zum aktuellen Stand, in dem Moment, wo ich meinen Fokus nur nach außen richte und über andere rede, ist ja deren Leben erstmal interessanter. Und außerdem, dann habe ich ja erstmal keine Zeit, mich auf mich zu konzentrieren und dann tut auch nichts weh. Ne? Dann entdecke ich ja auch nicht Dinge. So, und als ich das verstanden habe, ja, also ne, ich falle immer noch in alte Muster, aber du vergleichst ja dann auch automatisch. Mhm. Ja.
Ja.
Aber ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, je mehr ich mich mit mir auch selber auseinandersetze und in die Selbstliebe, nicht in den Egoismus gehe, sondern ne, das andere ist Ego, meiner Meinung nach, ja. Wenn ich in die Selbstliebe gehe und auf mich achte und was kann ich dem anderen vielleicht Positives geben? Das macht was mit mir, mit meiner Einstellung, ja. Und das macht auch im Verhältnis zu dem anderen was unheimlich Schönes.
Ja.
Und dann habe ich gar nicht mehr die Notwendigkeit, mich über Menschen aufzuregen, die, ja, die anders sind, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja,
und das trainiere ich tatsächlich immer noch.
Ja, ist aber schon wirklich wichtig, das sowas zu erkennen erstmal, ne? Sowas vor den Augen zu führen und zu sagen, okay, nee, stopp, das sind alte Muster, ne? Da will ich ja gar nicht mehr zurück, da will ich ja gar nicht hin.
Und vor allen Dingen in dem Moment, wo ich ständig bei anderen bin, bin ich nicht in mir und ich kann in meiner Aufbauphase eines Business, ja. Also wenn ich mich nur um andere Leute scheren würde jetzt, ja, das habe ich auch damals aus Langeweile getan, ehrlich gesagt, ja. Also ich hatte, ja, aber mein Leben ist mittlerweile auch so spannend geworden.
Ja, das stimmt. Ja.
Das stimmt, ja. Ich weiß manchmal gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ja. Und dann ist das einfach nur, ja, ich denke gar nicht mehr so viel an andere Menschen. Ne? Und ich habe auch aufgehört, mich zu vergleichen. Ja? Natürlich gibt es bessere, schlechtere Künstler, ja, was ist gut, was ist böse, das weiß doch auch keiner, ja. Und jeder, der sich da, ja, anmaßt, auch zu urteilen, ja.
Du hast gesagt, dass du Glaubenssätze an deine Kinder weitergegeben hast. Wenn du heute sagen würdest oder heute reflektierst, was sind denn die drei Glaubenssätze oder Glaubenssätze, die du jetzt gebrochen hast, wo du gemerkt hast, das übernehmen sogar die Kinder mit.
Das eine ist, du musst sparen. Ja. Weil es kommen ja schlechte Zeiten. So. Ja, man muss Geld haben, man muss auch Geld verdienen.
Ja.
Geld ist Energie und man darf es auch gerne ausgeben, wenn man Spaß an irgendwas hat.
Ja.
Wenn man jetzt im Moment... Ja, wer weiß, was übermorgen ist. Ja. Also, wie gesagt, ich habe es mehrfach erlebt, dass mein Leben sofort beendet. Ne? Und dann, ich nehme nichts mit.
Ja.
So, es macht natürlich Sinn, sich etwas aufzubauen, wenn man ganz jung ist, aber so dieses, dieses krampfhafte Angstdenken, ja, das ist so eins, was ich dann, das habe ich, du musst, wenn du etwas angefangen hast, das auch zu Ende machen.
Okay.
Du musst das aushalten. Ja, solche Dinge.
Ja.
Nein, ich muss gar nichts. Ja, ich muss mein Leben gestalten, ich möchte in die Eigenverantwortung, ich möchte Spaß haben. Ja. Und wenn ich irgendwie merke, da, ich bin jetzt auf dem Holzweg, dann probiere ich was anderes aus. Ja.
Ja, ich bin total, du hast es mir ja schon erzählt mit deinen Jungs, ich bin echt total fasziniert davon, wie du die ermutigst, das zu machen, worauf sie wirklich Bock haben und jetzt nicht was Anständiges zu machen.
Dabei machen die sogar was Anständiges, ohne dass ich dir das wiebelt habe, ja.
Aber ja. Du weißt, was ich meine.
Ja, klar, Also, genau, da kann ich vielleicht noch ein paar Takte zu sagen und da bin ich mächtig stolz drauf. Ich habe meinen Söhnen eine Aufgabe gestellt für ihr Leben. Ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass ihr glücklich werdet. Ja, und welchen Beruf oder welche Tätigkeit ihr auch immer wählt, sie soll Spaß machen, das Geld folgt automatisch.
Ja.
Ja, und mein jüngerer Sohn, der macht eine coole Ausbildung bei Harley Davidson. Ich weiß nicht, ob ich das nennen darf jetzt.
Doch,
hier, ne?
Doch.
Ja, okay. Und der Große hat Abitur gemacht und wird Kfz-Mechatroniker.
Cool.
Der sich natürlich dann auch nach Musterart anhören musste. Wieso? Du hast doch Abitur. Ja, und?
Ja. Ja.
Ja. Wenn der Spaß dran hat, ich weiß nicht, der hat ein unglaubliches Autowissen, ja. Und der Kleine, na, ist ja nicht mehr klein, ja, hat ein Wahnsinns Motorrad- und Motorenwissen, ja. Und wenn die beiden sich unterhalten, da bin ich dann ganz still, ja. Und ich merke, meine Kinder sind glücklich, wenn sie nach Hause kommen.
Ja.
Mit schmutzigen Händen, mit, ja, wunderbar. Die genießen im Moment unglaublich ihr Leben. Und das macht mich glücklich. Ja.
Das ist schön, ja. Das machen nämlich nicht viele Eltern, ja, leider.
Und ich muss auch sagen, mein großer Sohn hatte in dem letzten Schuljahr nicht so viel Lust, in die Schule zu gehen. Und er ist nicht in der Stadt rumgegammelt, er war bei mir. Das Beste, was wir beide gemacht haben, wir sind shoppen gegangen, als er einen Tag keine Lust hatte.
Ja.
Und er hat sein Abitur geschafft, mein Gott.
Ja. Ja. Ja, er wusste aber auch, dass du hinter ihm stehst.
Genau.
Er hat das wahrscheinlich auch gespürt. Und ja, das, dieses Gefühl zu haben, dass jemand da ist, auch wenn es ist okay, wenn man jetzt nicht irgendwie, ja, es ist okay, auch wenn man auf die Fresse fliegt.
Genau.
Da ist jemand da, der mir weiter hilft und ja, zum Aufstehen bereit ist, da zu sein.
Genau. Ja, ja. Und da, das war schon, war toll, muss ich sagen. Und dafür, er hat sehr viel Vertrauen oder meine Kinder haben viel Vertrauen, erzählen mir auch sehr viel. Nicht alles natürlich, müssen sie auch nicht. Ne? Und das macht mich unheimlich stolz auch. Doch. Das ist schon schön, ja.
Was war denn dein wichtigster Glaubenssatz, den du abgelegt hast für dich, deine?
Du musst das aushalten. Ja, wenn ich etwas nicht mehr aushalten kann. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich sehr, sehr, sehr sensibel bin. Ja, und dass ich gewisse Dinge nicht aushalten möchte. Vielleicht könnte, klar, ja. Aber ich will das nicht mehr. Ja, ich möchte mir erlauben, Nein zu sagen und in die Achtsamkeit auch zu gehen dadurch, weil das zieht an meinen Kräften. Ja, ich kann gewisse Dinge nicht aushalten und ja, muss ich auch nicht.
Kannst du denn weinen?
Ja.
Würdest du sagen, besser als früher?
Früher habe ich mich dramatisch in Dinge reinsteigern können, muss ich sagen. Ja. Heute erlaube ich es mir auch ganz bewusst, wenn ich traurig bin, traurig zu sein. Und dann kann ich auch weinen, ja. Weil ich das auch wichtig finde, ja. Und ich möchte dann auch gar keine Hilfe von außen, weil das gehört auch zu uns dazu.
Ja. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Und
genau.
Ja, wir sollten die auch annehmen, weil die machen uns ja auch aus. Die formen uns. Ja.
Also ich wäre nicht die, wenn ich das nicht erlebt hätte, all das, was ich...
Absolut.
Ja. Und ich versuche jetzt das, was ich so für mich erkannt habe oder glaube zu erkennen, ich weiß es nicht, ja, vor allem meinen Kindern auch weiterzugeben.
Ja. Ja.
Als Vorbild nicht. Eine Zeit lang habe ich sie zugetextet, das wollten sie dann nicht, als Vorbild. Ja, und da denke ich, bin ich auf einem ganz anderen Weg aus dem Angestellten-Dasein ins Selbstständigen-Dasein, ins Ausprobieren, ins durch die Angst gehen, zum Mut, ja, und Dinge tun, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen jetzt gerade.
Ja.
Und es ist einfach spannend, ja. Es ist so spannend, was Menschen auch mittlerweile an mich herantragen, ne? So. Mein früherer Chef sagte irgendwann mal, lebe so, dass du gefragt wirst.
Okay.
Habe ich nicht verstanden damals.
Ja.
Habe ich überhaupt nicht verstanden. Jetzt weiß ich, was er meint.
Was meint er?
Es kommt automatisch ins Leben, wenn du bereit dazu bist. Mhm. Ja? Auch Aufträge, auch Anfragen, ja, also jetzt aufs Business bezogen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber auch Menschen. Es kommen ganz andere Menschen auf mich zu und möchten Kontakt mit mir haben.
Oder einen Podcast aufnehmen.
Oder einen Podcast aufnehmen, genau. Als noch vor 3-4 Jahren.
Würdest du sagen, dass du dich frei fühlst?
Ja, im Moment sehr. Im Moment fühle ich mich super frei. Ich habe im Moment auch keine Beziehung. Und es ist für mich auch eine super neue Erfahrung, die natürlich auch erstmal mit ganz viel Tränen verbunden war. Aber ich wäre nicht die ich, ne, durch meine Geschichte, wenn ich nicht jetzt auch nachdenken würde, was ist die Erfahrung daraus, weil ich sehe das nicht als Fehler. Es waren alles wunderschöne Erfahrungen auch, ja. Und Fehler, meiner Meinung nach gibt es keine Fehler.
Ja, das
habe ich auch nie verstanden früher, aber jetzt weiß ich auch, was da gemeint ist. Ja, es sind Erfahrungen und man lernt da draus. Und vor allen Dingen, man fühlt, ja, oder ich fühle immer mehr. Also diese Reise vom Kopf ins Herz.
Ja.
Das ist so die weiteste, die ein Mensch machen kann. Ja, nicht nach Australien.
Ja, da ist man wieder bei sich, ne?
Genau. Und dann sind wir wieder bei den Mandalas, bei den Lebensblumen. Da schließt sich der Kreis.
Ja.
Jetzt, nachdem ich alles erzählt habe, Lebensblumen, pures Leben.
Ja.
Viva la vida.
Ja.
Ja?
Ja.
Das ist, deshalb male ich die.
Schön.
Genau.
Was würdest du den... Nee, stopp.
Okay.
mich beschäftigt noch eine Frage.
Okay.
Du machst ja ehrenamtlich, kümmerst du dich um Flüchtlinge? Warum?
Weil ich es nicht verstehen kann, warum Menschen, andere Menschen wegen Andersartigkeit, sage ich jetzt mal, ja, da geht es ja nicht nur um Menschen anderer Hautfarbe, in Schubladen stecken. Und ich finde, dass wir auf einer Welt leben und dass Menschen, die Hilfe benötigen, auch Hilfe bekommen sollten. Ja, und das hat mich auch so berührt damals, als die ganzen Menschen auf einmal nach Deutschland kamen. Und ich finde, jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, weil für mich ist das eine Art, auf Menschen zuzugehen, auch auf fremde Menschen.
Yeah.
Und mir ist es piepegal, ob ich Arabisch, Serbokroatisch oder Swahili nicht kann.
Hm.
Wenn ich mich verständigen möchte, klappt das irgendwie.
Ja.
Weil die Menschen merken das und das ist der Grund. Und als ich das dann angefangen habe, seitdem liebe ich es, in strahlende Augen zu gucken. Und ich habe Dankbarkeit gelernt. Dankbar, dass wir hier in Deutschland wohnen dürfen, dass wir immer zu essen haben, dass wir es warm haben. Hier muss niemand hungern und es fallen keine Bomben auf den Kopf hier. Und ich finde es einfach ein Unding, dass man Menschen, die wirklich um Hilfe bitten, abweist. Ja, das tut oder
weh.
Ja, oder ertrinken lässt oder ja, was auch immer. Das ist unterlassene Hilfeleistung und da stehe ich auch zu.
Ja. Ja.
Und dann dachte ich, wenn ich einen Teil machen kann, und das war ja in der Zeit, wo es mir einfach auch langweilig war. Ja. Das war auch so eine Win-Win-Situation. Ne? Ich komme ja aus der Verwaltung und da konnte ich tatsächlich mein Verwaltungswissen auch anwenden, indem ich die Menschen zu den Ämtern begleitet habe. Und das war eine super Arbeit. Oder es ist immer noch, ich mache das längst nicht mehr, habe ich auch keine Zeit mehr zu. Ne? Das war damals ein Vollzeitjob, den ich ehrenamtlich gemacht habe. Und aber auch da schon Grenzen gesetzt. Ja? Also so Hilfe zur Selbsthilfe, das ist so mein Motto, ne? Nichts anderes.
Ja. Ja.
Und jetzt sind es Freunde geworden, ja, die ich damals betreut habe. Und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen und manchmal besuchen wir uns auch. Und im Moment helfe ich gerade noch einem Menschen und ich hoffe, dass ich ihm noch ein bisschen mit Deutsch helfen kann. Ja, und ich fahre freitags mit dem Nino Kulturbusse und wir besuchen Flüchtlingsfamilien, spielen mit den Kindern und die Eltern kommen dann mit, na, was soll es sein, mit irgendwelchen Formularen, die sie nicht verstehen. Oder ich spreche mit denen Deutsch. Und das ist eine erfüllende Aufgabe, ja.
Vielen Dank, dass du das machst, dass du da auch diese Menschlichkeit und diese Empathie mitbringst und auch weitergibst.
Ja. Ja, das ist besonders, das habe ich nämlich auch Grund für Flüchtlingshilfe war. Ich habe den Flüchtlingen Deutschland erklärt, das bizarre Mülltrennungssystem, was wir hier haben. Das war immer sehr, diese verwunderten Augen so, hä, wie jetzt? Aber ich habe, und das ist immer noch eine Aufgabe, den Deutschen andere Menschen erklären müssen. Es sind Menschen.
Ja.
Ja, ich finde auch dieses Wort Flüchtling fürchterlich, ja?
Ja.
Wenn man es richtig überlegt. Ich sage, das sind Menschen, die haben genau die Sorgen und Nöte, die wollen ihr Bestes für ihre Kinder, ja? Die wollen einfach nicht sterben, ja?
Ja.
Und ich stand so mittendrin, ja, und so als, ja, gerade in Rübennach, da wo ich wohne, das war dann schon ganz spannend, weil die Menschen, die Deutschen, trauen sich zum Teil nicht, auf andere Leute zuzugehen. Das ist so was Verrücktes.
Ja.
Und da war ich dann auch so ein bisschen, habe ich mich auch so ein bisschen als, ja, Vermittler. Genau, so dieses Miteinander, aufeinander zugehen, ist für mich eine ganz wichtige Sache.
Schön, dass du das machst und dafür auch Dankeschön. Das ist auch nicht selbstverständlich, nicht viele machen das. Und die letzte Frage, jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Was möchtest du den Zuhörern mitgeben?
Viva la vida! Das sind die drei Worte. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja.
Egal, was passiert, jedes Gefühl geht vorbei. Ja. Trauriges und glückliches Gefühl, aber ich merke immer mehr, dass glückliche Gefühle viel mehr Spaß machen und das Leben so viel Schönes bietet. Man muss es nur sehen. Deshalb viva la vida.
Dankeschön, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen Mut, für deine offenen Worte. Und ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, viel Gesundheit und ja, ganz viel Selbstliebe und dass du so weitermachst auf deinem Weg.
Ja, vielen Dank. Ja, es hat mich auch total gefreut und so, jetzt wo es vorüber ist, es war toll, es hat Spaß gemacht.
Schön.
Es hat Spaß, ich war total aufgeregt, aber toll.
Ja, schön.
Sehr schön und ich wünsche dir auch viel Erfolg.
Danke.
Das kann ich nur zurückgeben.